Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Die Versöhnung der Christen untereinander ist eines der drängendsten Erfordernisse dieser Zeit und geradezu eine gigantische Aufgabe. Die Ökumene mit den orthodoxen Schwesterkirchen genießt dabei eine Priorität. Zum einen wegen der hohen Zahl der orthodoxen Gläubigen von über 300 Millionen, aber auch, weil es so viel Verwandtschaftliches, so viel Verbindendes mit der katholischen Kirche gibt. Über den Stand der Bemühungen um Annäherung wollen wir heute sprechen mit Berthold Pelster, den ich Ihnen an dieser Stelle schon heute als neuen Moderatorenkollegen vorstellen möchte. Das heißt, Herr Pelster wird in Zukunft auch hier hin und wieder diese Sendung Weltkirche aktuell moderieren. Heute aber ist er bei uns im Studio als Orthodoxie-Experte und alles zum Thema erfahren wir gleich von ihm nach dem Jingle. Grüß Gott, Herr Pelster, herzlich willkommen bei uns hier im Münchner Studio. Katholisch-orthodoxe Freundschaft, Pater Werenfrieds Hoffnung kommt voran. So haben wir die heutige Sendung ganz bewusst genannt. Mit Pater Werenfried ist der Gründer Ihres Hilfswerks Kirche in Not gemeint, der 2003 verstorben ist. Warum war denn für ihn die Versöhnung zwischen den Orthodoxen und der katholischen Kirche so wichtig?
Versöhnung war allgemein ein Lebensthema von Pater Werenfried van Straten und die Versöhnung im Bereich der christlichen Kirchen, das war natürlich eine Idee, die nicht von ihm selbst stammte, sondern der Auftrag zur Versöhnung zwischen den gespaltenen Kirchen, der stammt natürlich von Jesus Christus selbst und damit steht dieser Auftrag nicht in unserem freien Belieben.
Aber er steht irgendwie auch in einer Tradition Ihres Werkes. Er liegt gewissermaßen in der Geschichte von Kirche in Not, Ostpriesterhilfe begründet.
Versöhnung war ja das große Lebensthema von Pater Werenfried. In den Jahren direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ging es ihm ja mit seiner Ostpriesterhilfe ganz maßgeblich darum, zwischen den verfeindeten europäischen Völkern die Liebe wiederherzustellen, wie er oft gesagt hat. Und der Weg zu dieser Versöhnung zwischen den verfeindeten Völkern, das war das jesuanische Gebot der Nächstenliebe, der Feindesliebe genauer gesagt. Dieses Thema Versöhnung hat Pater Werenfried aber nicht losgelassen. Auch in späteren Jahrzehnten spielte es eine große Rolle. Denn es war ja nicht nur der europäische Kontinent, der damals durch diesen Zweiten Weltkrieg zerrissen und schwer verwundet worden war. Pater Werenfried hatte auch ein tiefes Gespür für die grässliche Wunde, die der Kirche Jesu Christi geschlagen worden war durch die Kirchenspaltungen, insbesondere die Spaltung zwischen West- und Ostkirche.
Er ist aber dann nicht bei dieser Aufgabe stehen geblieben, sondern er hat die Hilfe bald schon auf die Länder hinter dem Eisernen Vorhang ausgedehnt, also auf die Länder, die eine mehrheitlich orthodoxe Bevölkerung haben. Und damit hat er natürlich so seine Erfahrung mit den Kommunisten gemacht. Wie hat er denn ganz allgemein gesprochen den Kommunismus gesehen?
Pater Werenfried war ein tiefgläubiger Mann, daher auch sein Engagement für die Versöhnung. Aber es war natürlich ein tiefer Schmerz für ihn zu sehen, dass hinter dem Eisernen Vorhang durch die kommunistischen Regime versucht wurde, die Kirche auszulöschen mit Stumpf und Stiel. Die Gläubigen wurden verfolgt, die Kirchen wurden zerstört. Zigtausende von Priestern und Gläubigen wurden verhaftet, wurden umgebracht, die Kirchen wurden zerstört. Der Glaube sollte mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Das tat Pater Werenfried natürlich im Herzen weh und da musste geholfen werden.
Das Christentum insgesamt sollte ausgerottet werden. Die russisch-orthodoxe Kirche war also genauso davon betroffen wie die katholische Kirche und alle anderen.
Es war im Grunde genommen ein Konflikt zwischen einer atheistischen Ideologie, die Gott total ablehnte, und dem Christentum, der Wahrheit, von der Pater Werenfried tief durchdrungen war. Der Kommunismus hat vornehmlich in Osteuropa sich ausgebreitet, auch in China sich ausgebreitet. Von daher waren die orthodoxen Kirchen in ganz besonderer Weise von dieser kirchenfeindlichen Ideologie und von diesen kirchenfeindlichen Regimen betroffen.
Aber der Kommunismus, der hatte ja auch vor allem seit den 60er Jahren hier in Mitteleuropa viele Sympathisanten. Und in diesem Zusammenhang hat mich mal eine Predigt von Pater Werenfried von Anfang, vom Beginn der 60er Jahre sehr beeindruckt, als er gepredigt hatte und die Teilnehmer beschworen hat, man müsse jetzt alle Anstrengungen unternehmen, um gerüstet zu sein, wenn die kommunistische Macht einmal zu Fall kommen sollte. Also das Ganze zu einer Zeit, wo die Menschen sich darauf eingestellt hatten, noch mindestens die nächsten 100 Jahre mit dem Kommunismus koexistieren zu müssen. War Pater Werenfried wirklich so überzeugt davon, dass er dieses Ende der Diktatur, der kommunistischen Diktatur einmal miterleben würde, dass der Kommunismus zu Fall kommen wird?
Ich glaube, Pater Werenfried war es sonnenklar, dass diese atheistische Ideologie des Kommunismus einfach keinen Bestand haben könne, weil sie eben auf Lügen, auf einem Lügengebäude gegründet war. Eine Ideologie ohne Gott, das kann keinen Bestand haben. Deswegen war es für Pater Werenfried nur eine Frage der Zeit, wann dieser Kommunismus zusammenbrechen würde. Und ihm war es ganz wichtig, sich auf diese Zeit nach dem Kommunismus vorzubereiten. Vor allen Dingen auch, um all das, was zerstört worden war durch den Kommunismus, insbesondere die christliche Kirche, das wieder aufzubauen.
Aber er hat schon vorher geholfen. Wie war denn das möglich in der Zeit?
Zur Zeit des Kommunismus war das natürlich nur auf geheimen und verdeckten Wegen möglich. Pater Werenfried hat Wege gefunden, wie er zum Beispiel theologische Literatur, Bibeln und ähnliche Dinge schmuggeln konnte hinein in die kommunistischen Länder. Er fand Lücken und Löcher im eisernen Vorhang, durch die er hindurchschlüpfen konnte mit seinen vielen Helfern, die ihn unterstützt haben. Auch Geld wurde hinüber transferiert in diese Länder, sodass also die Kirche zumindest rudimentär im Untergrund weiter existieren konnte.
Also so ganz undurchlässig war die Mauer, war der eiserne Vorhang also nicht, zumindest nicht für Pater Werenfried. Und die Mauer ist ja dann auch gefallen. Es gab die politische Wende 1989, 1990. Dann war Hilfe möglich. Inwieweit hat denn das Hilfswerk Kirche in Not von den eigenen Erfahrungen profitiert, auch von den Planungen, die wir gerade angesprochen haben?
Also Pater Werenfried hatte ja jahrzehntelang darüber nachgedacht, wie man insbesondere den osteuropäischen Kirchen helfen könnte. Er hatte bereits gute Kontakte aufgebaut und so waren viele Voraussetzungen gegeben, endlich loszulegen, als die Möglichkeit zu einer neuen Evangelisierung Osteuropas und insbesondere auch Russlands dann gegeben war.
Ja, und dieser Gedanke der Neuevangelisierung Russlands, der hat ja wohl auch eine große Rolle gespielt, dass Kirche in Not daran ging, auch die russisch-orthodoxe Kirche zu unterstützen, nämlich seit 1992. Wie ist es denn dazu gekommen?
Der tiefste Grund liegt sicherlich darin, dass die russisch-orthodoxe Kirche mehr und schlimmer gelitten hat unter dem Kommunismus als jede andere kirchliche Gemeinschaft. Vor der kommunistischen Revolution gab es in Russland mehr als 70.000 Kirchen und Kapellen. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs waren nur noch gut 100 Kirchen geöffnet. Und die Zahl der Bischöfe im Amt war auf ganze 4 gesunken. Viele Kirchen waren abgerissen worden, andere waren geschlossen worden oder waren zivilen Zwecken zugeführt worden. Man hat Pferdeställe eingerichtet in diesen Kirchen, man hat Lagerschuppen daraus gemacht, man hat Opernhäuser daraus gebaut oder was auch immer. Die russischen Klöster waren weitgehend erloschen und das Klosterleben war auf wenige verborgene Zellen im Untergrund zusammengeschrumpft. Von dieser brutalen Unterdrückung hat sich die orthodoxe Kirche eigentlich während der gesamten kommunistischen Zeit nicht wieder erholt. Und so war sie Anfang der 90er Jahre in einem schlimmen Zustand. Für Pater Werenfried war es damals überhaupt keine Frage, dass dieser geschundenen Kirche geholfen werden musste.
Und genau zu jener Zeit, also in diesem Jahr 1992, hat er dann den kürzlich gestorbenen Patriarchen Alexei II. Getroffen und hat ihm seine Vorschläge zur Unterstützung der russisch-orthodoxen Kirche unterbreitet. Wie hat denn dieser auf sein Hilfsangebot reagiert?
In Russland herrscht allgemein ein großes Misstrauen gegenüber der katholischen Kirche. Dieses Misstrauen ist begründet in einer jahrhundertelangen Entfremdung zwischen der West- und der Ostkirche. Wir alle kennen das Datum 1054, Kirchenspaltung zwischen West- und Ostkirche. Dieses Datum ist aber mehr symbolischer Art. Die Entfremdung hat eigentlich schon Jahrzehnte, Jahrhunderte zuvor begonnen und hat sich in den nachfolgenden Jahrhunderten dann weiter vertieft und verstärkt. Also aufgrund dieser geschichtlichen Erfahrung gibt es ein großes Misstrauen gegenüber der katholischen Kirche und der Patriarch wusste natürlich nicht genau, wie er dieses Hilfsangebot von Pater Werenfried einordnen sollte. Es ist allerdings auch so, dass Pater Werenfried auf diese große Chance der Neuevangelisierung Russlands doch sehr lange warten musste. Er war schon fast 80 Jahre alt, als der eiserne Vorhang zerriss, das kommunistische System zusammenbrach und als er endlich nach Russland konnte, um das Land wieder christlich zu prägen. Und so kann man auch verstehen, dass Pater Werenfried einmal geschrieben hat im Echo der Liebe, seinem Rundbrief an die Freunde des Hilfswerks, ich zitiere, unser Liebeswerk auch in den Dienst dieser Versöhnung stellen zu dürfen, ist für mich die letzte und größte Freude meines Lebens.
Ja, wenn man das so hört, Herr Pelster, dann kann man auch diesen folgenden Moment, den ich jetzt schildern werde, ein bisschen besser wertschätzen, denn Pater Werenfried hat bei diesem besagten Besuch den Roten Platz besucht. Er war bei der Wachablösung vor dem Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz und hat dort öffentlich und ungehindert den Rosenkranz gebetet, zusammen mit seinen Mitarbeitern. War das so ein ganz besonderer Moment in seinem Leben?
Davon darf man ganz sicher ausgehen. Was ja auch eine große Rolle spielt in dem ganzen Wirken von Pater Werenfried, das ist die Botschaft der Gottesmutter von Fatima, wo es ja auch darum geht, Russland neu zu evangelisieren, dass Russland sich bekehren möge. Das ist die Kernbotschaft von Fatima, wobei übrigens Bekehrung nicht meint, dass alle Russen jetzt katholisch werden, sondern sie sollen zu ihrem christlichen Glauben zurückkehren, der eben in Russland orthodox geprägt ist, von der orthodoxen Frömmigkeit und Theologie geprägt ist. Dazu soll das russische Volk zurückkehren. Und als Pater Werenfried dann nach dem Zusammenbruch des Kommunismus auf diesem Roten Platz vor dem Kreml, vor dem ehemaligen Machtzentrum der Kommunisten, stehen konnte und mit einigen Gefährten den Rosenkranz beten konnte, da ist für ihn sicherlich ein ganz großer Lebenstraum in Erfüllung gegangen, der aber in dem Moment eigentlich auch erst anfing, weil es nämlich jetzt darum ging, auch mit ganz konkreten Taten diese Neuevangelisierung durchzuführen.
Soweit also einige Grundlagen aus der Geschichte Ihres Werkes, die zugleich auch ein Stück neuerer Kirchengeschichte sind. Vielen Dank, Herr Pelster, bis hierher. Nach der Pause wollen wir dann von Ihnen hören, was denn jetzt getan wird, um die Versöhnung zwischen Orthodoxie und katholischer Kirche zu fördern. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns heute der Beziehungen der katholischen Kirche zu den orthodoxen Schwesterkirchen widmen. Bei uns ist Berthold Pelster vom Hilfswerk Kirche in Not, der darüber ein Vademekum für alle an diesem Thema Interessierten verfasst hat. Und Herr Pelster, in dieser Broschüre stellen Sie unter anderem fest, dass die Zahl der Gemeinsamkeiten zwischen der katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen die Unterschiede bei weitem überwiegt. Welche grundlegenden Berührungspunkte wären denn da zu nennen?
Ja, es ist in der Tat so, dass uns Katholiken, die orthodoxen Christen von ihrem Glauben her, von ihrer Frömmigkeit her, von ihrer Theologie her sicherlich am nächsten stehen. Wir haben das gleiche Glaubensbekenntnis, wir feiern die gleichen Sakramente. Die orthodoxe Kirche verfügt über gültig geweihte Bischöfe, auch aus Sicht der katholischen Kirche gültig geweihte Bischöfe und Priester, sodass also es nur sehr wenig gibt, was uns voneinander unterscheidet.
Es gibt also viele Gemeinsamkeiten, leider werden diese aber überlagert von den Gegensätzen und da ist an erster Stelle mal der Jurisdiktionsprimat des Papstes zu nennen. Dieses Stichwort fällt immer wieder. Welche weiteren Unterschiede gibt es denn noch?
Ja, Sie sprechen damit eigentlich die Kernfrage an, die die Differenzen zwischen West- und Ostkirche betreffen. Der eigentliche Knackpunkt in der Versöhnung zwischen Westkirche und Ostkirche ist die Ausgestaltung des Petrusamtes. die von der katholischen Kirche vor allen Dingen auch im zweiten Jahrtausend der Kirchengeschichte vorgenommen wurde. Und dabei geht es im Prinzip darum, dass der Bischof von Rom für die gesamte Weltkirche alleinige Entscheidungsbefugnis haben kann in bestimmten kirchlichen Fragen. Damit hängt sehr eng zusammen auch das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes, dass also der Papst als Einzelner sehr starken Einfluss nehmen kann auf die Kirche. In der orthodoxen Welt ist es so, dass wichtige Entscheidungen für die Kirche immer nur von einem Kollegium von Bischöfen gefällt werden dürfen, von den Synoden. Und das ist der maßgebliche Unterschied zwischen Westkirche und Ostkirche. Und darüber müssen sicherlich noch sehr viele Gespräche im theologischen Dialog geführt werden, bis es hier zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Papst Johannes Paul II. Hat in einer seiner Enzykliken, in der Enzyklika Ut Unum Sint, wo es um die Ökumene geht, ganz deutlich darauf hingewiesen, dass dies ein schwieriges Thema ist, und er hat alle christlichen Kirchen eingeladen, hier mitzuberaten und Ideen einzubringen und mit großer Geduld zu einer gemeinsamen Lösung zu finden.
Herr Pelzer, kommen wir zurück auf das vor der Pause schon erwähnte. Pater Werenfried hat nach dem Fall der Mauer direkt begonnen, sehr bald zumindest, 1992, auch die russisch-orthodoxe Kirche zu unterstützen. Wir haben von dem Misstrauen gehört, das vielleicht auf Seiten der orthodoxen Kirche am Anfang bestanden hat. Und es hat ja auch auf Seiten ihrer Spender einige Stimmen gegeben, die sich gefragt haben, warum macht Kirche in Not das? Hat sich dieses Misstrauen jetzt einerseits von Seiten der Spender und andererseits von Seiten der orthodoxen Führung inzwischen gelegt?
Es ist ja in der Tat erstmal sehr ungewöhnlich, wenn ein katholisches Hilfswerk orthodoxe Kirchen unterstützt. Das muss man nicht auf Anhieb verstehen können. Bei vielen Katholiken ist das Wissen über die orthodoxen Kirchen ja auch relativ begrenzt. Und in manchen Köpfen mag durchaus noch der Gedanke vorhanden gewesen sein, dass es sich bei den orthodoxen Kirchen um heretische Kirchen handelt, und Heretiker soll man ja nun mal nicht unterstützen. Aber spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil bekennt sich die katholische Kirche ganz ausdrücklich dazu, dass es sich bei den orthodoxen Kirchen um Schwesterkirchen handelt, die uns sehr eng verbunden sind und wo es eben sehr große Gemeinsamkeiten gibt. Schwesterkirchen, die gültige Sakramente haben und gültig geweihte Bischöfe und Priester. Von daher liegt es dann doch nahe, diesen über Jahrzehnte hinweg verfolgten und unterdrückten Kirchen jetzt zu helfen, wo es möglich ist.
Und wie tun Sie das? Welche Hilfe ist besonders gefragt von Kirche in Not?
Die Aufgabe der Neuevangelisierung in Russland ist natürlich eine ganz immense Aufgabe. Wir müssen daher sehr klug überlegen, wie wir unsere doch sehr begrenzten finanziellen Mittel einsetzen. Und deswegen ist es uns wichtig, einerseits die Multiplikatoren zu fördern und zu unterstützen. Und das sind natürlich in erster Linie die Priester, die heute ausgebildet werden können. Wir sorgen dafür, dass sie eine gute Ausbildung bekommen, indem wir theologische Literatur finanzieren, die ja während der gesamten Zeit des Kommunismus kaum vorhanden gewesen ist. Viele Werke, theologische Bibliotheken waren vollkommen veraltet, als der Kommunismus zusammenbrach. Da musste sehr viel auf den neuesten Stand gebracht werden. Da helfen wir. Und gut ausgebildete Priester sind in der Lage, den Glauben an die vielen noch nicht Glaubenden weiterzugeben und gute Seelsorge zu leisten. Ein zweiter wichtiger Bereich, wo wir helfen, ist der ganze Bereich der Medien. Wir unterstützen Radio- und Fernsehsender in Russland. Zum Teil geht es dabei um Sender, wo sowohl orthodoxe als auch katholische Christen mitwirken, die also in gewisser Weise ein gewisses ökumenisches Programm ausstrahlen. Also auch der Medienbereich ist sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus unterstützen wir die Seelsorger, indem wir sie mobil machen. Ein interessantes Projekt, das auch sicherlich viele unsere Hörer kennen werden, ist das Projekt der Kapellenboote, wo wir auf der Wolga und dem Don einige Kapellenboote finanziert haben, die dann eben über die Flüsse zu den Ortschaften hinfahren und dort Menschen besuchen und Seelsorge leisten, die seit Jahrzehnten oft keinen Priester mehr gesehen haben, weil in ihrer eigenen Gemeinde die Kirche schon vor vielen Jahrzehnten gesprengt worden ist und der Priester verhaftet oder getötet worden ist.
Ja, also halten wir fest, Priesterausbildung, Medienapostolat besonders wichtig, vor allem auch, weil dadurch natürlich das Wissen voneinander wächst, weil Vorurteile abgebaut werden können. Und es gibt natürlich auch die Ökumene auf der hohen Ebene. Denken wir an Kardinal Walter Kaspar, der dafür zuständig ist in Rom. Was tut denn die katholische Kirche insgesamt? Welche konkreten Schritte, Gesten der Versöhnung hat es in der letzten Zeit gegeben?
Um diese Kirchenspaltung zu überwinden, muss zunächst einmal Vertrauen aufgebaut werden. Ich habe vorhin erwähnt, dass in Russland großes Misstrauen gegenüber der katholischen Kirche herrscht. Das ist zum Teil auch dadurch bedingt, dass sehr viele Schmähschriften im Umlauf sind, Pamphlete, in denen die katholische Kirche in sehr verzerrter Weise dargestellt wird, als ketzerische Kirche dargestellt wird, die vom wahren Glauben abgefallen ist. Und hier besteht großer Aufklärungsbedarf. Auch da leistet Kirche in Not wichtige Hilfe, zum Beispiel, dass wir eine katholische Enzyklopädie in russischer Sprache mitfinanziert haben, wo erstmals in Lexikonform umfangreiche Informationen über die katholische Kirche dargestellt werden, dass also die Theologen, die Priester, die Bischöfe und vor allen Dingen auch die Gläubigen Zugang haben zu einem objektiven Wissen über die katholische Kirche.
Herr Pelzer, ich will jetzt gegen Ende des zweiten Teils unseres Gesprächs noch kurz auf die beiden letzten Päpste zu sprechen kommen, nämlich auf Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Und da wird mit Blick auf die Person des polnischen Papstes ja häufig gesagt, die Ökumene mit der russisch-orthodoxen Kirche sei da besonders schwierig gewesen, weil er halt Pole war und man kennt ja das gespannte Verhältnis zwischen Russen und Polen. Aber er hat auf diesem Feld auch ganz Außerordentliches geleistet, die Türen weit aufgerissen. Inwiefern hat er das, wenn Sie uns das vielleicht noch kurz näher bringen könnten? Aber gleichzeitig auch die Frage, was ist denn jetzt unter Benedikt anders? Was ist denn jetzt unter ihm möglich, was vielleicht unter Johannes Paul II. Noch nicht möglich war?
Papst Johannes Paul II. War sicherlich ein ganz großer Wegbereiter der Versöhnung zwischen West- und Ostkirche. Er ist ja als Pole aufgewachsen, in gewissem Sinne im Grenzgebiet, sehr nahe jedenfalls zur orthodoxen Welt und hatte von daher ein gutes Verständnis für die orthodoxe Theologie, hat sich mit diesen Schriften befasst und ihm war es ein ganz großes Anliegen, für die Versöhnung entscheidende Schritte zu gehen. Und dazu hat er sich mit vielen Kirchenführern der orthodoxen Kirchen getroffen, mit Patriarchen, mit Erzbischöfen. Und diese Begegnungen haben dazu beigetragen, dass das Eis langsam taute und dass ganz neue Dimensionen sich aufgetan haben. Papst Benedikt gilt als brillanter Theologe und zwar nicht nur in der westlichen Welt, sondern er gilt insbesondere auch unter Orthodoxen als brillanter und anerkannter Theologe. Papst Benedikt beschäftigt sich intensiv mit den Kirchenvätern, die auch in der orthodoxen Theologie eine große Rolle spielen. Darüber hinaus hat er sich schon als Theologe Gedanken gemacht, wie man zum Beispiel das Petrusamt so ausgestalten könnte, dass es auch für die Ostkirchen akzeptabel und annehmbar wird. Von daher bringt er ein gutes Rüstzeug mit für weitere Schritte der Versöhnung. Was auch interessant ist, der neue Patriarch von Moskau und ganz Russland, Patriarch Kirill I., hat Papst Benedikt bereits mehrfach getroffen. Zum Beispiel bei den Beerdigungsfeierlichkeiten für Papst Johannes Paul II. Damals ist er dem damaligen Kardinal Ratzinger begegnet. Auch bei der Amtseinführung von Papst Benedikt ist er zugegen gewesen. Und es hat sogar schon eine Privataudienz dieser beiden Kirchenführer gegeben, sodass beide sich ganz gut kennen.
Vielen Dank erstmal bis hierher, Herr Pelzer. Nach der Musik wollen wir dann weiter nach vorne blicken auf das, was im Dialog möglich ist. Und wir wollen die Ökumene auch einmal von der anderen Seite, nämlich aus Sicht der Orthodoxen, speziell der russisch-orthodoxen Kirche, betrachten. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wir sprechen heute über die Versöhnung zwischen der katholischen Kirche und den orthodoxen Schwesterkirchen. Bei mir zu Gast im Studio ist Berthold Pelster, der sich mit diesem Thema intensiv für sein Hilfswerk Kirche in Not beschäftigt. Und Herr Pelster, wenn über Ökumene gesprochen wird, dann macht man ja vielleicht allzu oft den Fehler, eigene Anschauungen und Wünsche als selbstverständlich zu erachten, sie gleichsam auf das Gegenüber zu projizieren. Deswegen betrachten wir das Thema doch mal von der anderen Seite, nämlich aus Sicht der Orthodoxen. Und da würde mich mal interessieren, wie stark ist der Wille zur kirchlichen Einheit eigentlich innerhalb der Orthodoxie, jetzt speziell innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche ausgeprägt?
Dazu muss man wissen, dass es von Seiten der orthodoxen Kirche ganz maßgebliche Impulse gegeben hat für die ökumenische Bewegung. Die ökumenische Bewegung ist entstanden so gegen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Ursprünge liegen im Bereich der evangelischen Kirchen, aber sehr schnell haben sich auch die orthodoxen Kirchen eingeschaltet und dort auch wichtige Impulse gesetzt. Leider gerieten dann später viele orthodoxe Kirchen in den Einflussbereich der kommunistischen Regime und viele kommunistische Regierungen haben dann die ökumenischen Aktivitäten ihrer Kirchen instrumentalisiert für politische Zwecke. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus können die orthodoxen Kirchen sich jetzt in ganz neuer Weise engagieren im Bereich der Versöhnung zwischen West- und Ostkirche. Allerdings ist es auch so, dass viele orthodoxe Geistliche kein Verständnis für diese ökumenischen Bemühungen aufbringen. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass sie während der kommunistischen Zeit nur eine sehr beschränkte theologische Ausbildung erhalten haben, dass in ihren Köpfen vielfach noch starke Vorurteile gegenüber der katholischen Kirche vorhanden sind. Heute ist es so, dass in der russisch-orthodoxen Kirche sehr unterschiedliche Strömungen zu beobachten sind. Die russisch-orthodoxe Kirche ist in gewisser Weise stark zersplittert in unterschiedliche theologische Meinungen und Strömungen. Und es gibt Kreise, die befürworten weitere ökumenische Schritte. Und es gibt andere Kreise, zum Teil einflussreiche Kreise, die jegliche ökumenische Bemühungen strikt ablehnen, weil sie die katholische Kirche nach wie vor für eine heretische, vom Glauben abgefallene Kirche halten. Das macht natürlich insbesondere auch für den Patriarchen die Situation schwierig. Patriarch Alexei II., der vor kurzem gestorben ist, musste immer sehen, dass er in gewisser Weise ausgleichend wirkte zwischen den verschiedenen Flügeln seiner orthodoxen Kirche. Und er konnte nicht so wirken, wie er es vielleicht gerne getan hätte. Er galt als eher offen für ökumenische Bemühungen. Gleiches gilt übrigens auch für Patriarch Kirill, den neuen Patriarchen. Er war ja lange Jahre Leiter des Außenamtes der russisch-orthodoxen Kirche, hatte von daher viele Kontakte zu Theologen und Kirchenführern im Ausland, ist viel gereist durch die Welt. Er gilt als weltoffener Mann, hat sehr gute Kontakte und wir dürfen alle sehr gespannt sein, welche Schritte er jetzt unternehmen wird und inwieweit er frei handeln kann und wie weit er auch weitere Kreise für die nächsten Schritte der Versöhnung gewinnen kann.
Lassen mich da mal einhaken bei dem Bewegungsspielraum des Patriarchen. Wir alle wissen ja trotz aller Rückbindung an die Lehre, dass es bei den Päpsten doch immer so einen Gestaltungsspielraum gab, der auch durch die Persönlichkeit des jeweiligen Papstes dann immer ausgefüllt wurde. Jeder Papst hat so seine eigenen Akzente gesetzt. Ist das beim russischen Patriarchen ähnlich? Hat er diesen Spielraum, seine Persönlichkeit, seine persönlichen Ideen auch einzubringen?
Das ist nach den ersten Wochen, wo er jetzt im Amt ist, natürlich ein bisschen schwer zu beurteilen. Aber eine interessante Maßnahme ist zum Beispiel gewesen, dass er eigentlich keinen Nachfolger für sich im Außenamt bestimmt hat, sondern dass er diese Funktion weiterhin übernehmen möchte. Er ist jetzt also sozusagen Patriarch und Botschafter seiner Kirche im Ausland in einem. Und ich denke, das macht deutlich, dass ihm die Kontakte zum Ausland und insbesondere auch eben die Kontakte zu den anderen kirchlichen Gemeinschaften sehr wichtig zu sein scheinen. Wir Mitarbeiter von Kirche in Not haben sehr große Hoffnungen, dass sich mit dem neuen Patriarchen weitere Schritte in Richtung Versöhnung gehen lassen werden. Die zuständigen Mitarbeiter von Kirche in Not sind in den letzten Jahren sehr oft mit Metropolit Kyrill zusammengetroffen und es bestehen gute Beziehungen zu ihm. Erst kürzlich im November 2008 war eine Delegation von Kirche in Not in Russland mit dem Präsidenten, dem Generalsekretär und dem zuständigen Fachreferenten von Kirche in Not. Bei diesem Zusammentreffen hat der damalige Metropolit Kyrill noch einmal betont, wie gut die gegenseitigen Kontakte sind, und er hat deutlich gesagt, dass die Zusammenarbeit in Zukunft weiter vertieft und weiter ausgebaut werden soll. Und er hat auch gesagt, Kirche in Not sei insbesondere auch in schwierigen Jahren immer ein verlässlicher Partner gewesen. Das gibt uns sehr viel Mut und Hoffnung für die nächsten Jahre. Zeichen für die Wertschätzung der russisch-orthodoxen Kirche für die Arbeit von Kirche in Not ist auch, dass dem Fachreferenten für Russland, Peter Humeniuk, übrigens ein orthodoxer Christ, der bei uns als katholischem Hilfswerk mitarbeitet und für Russland zuständig ist, dass ihm ein besonderer Orden der russisch-orthodoxen Kirche verliehen worden ist, der Orden des heiligen Daniel. Also eine besondere Auszeichnung für ihn, aber darüber hinaus natürlich für das gesamte Werk Kirche in Not.
Was wird denn Ihrer Meinung nach auf der Prioritätenliste des neuen Patriarchen ganz oben stehen?
Ich vermute, dass eine der großen Prioritäten von Patriarch Kirill die Aufgabe sein wird, die auch die Gesamtorthodoxie bestimmt, nämlich eine größere innere Geschlossenheit wiederzugewinnen. Die orthodoxen Kirchenführer haben sich erst kürzlich im Oktober 2008, nämlich in Istanbul getroffen, also am Sitz des Patriarchen von Konstantinopel, um über die zurzeit wichtigen Fragen zu beraten. Anlass war das Paulusjahr, man hat sich also mit dem Apostel Paulus beschäftigt, dem Völkerapostel. Damit war das Thema Evangelisierung gegeben. Aber es wurde auf diesem Treffen aller wichtigen Kirchenführer ganz deutlich gesagt, dass die Voraussetzung für eine glaubwürdige Verkündigung des Evangeliums in der heutigen Zeit die innere Einheit und Geschlossenheit der Kirche ist. Eine in sich zerrissene Kirche kann nicht glaubwürdig das Evangelium verkünden. Und es ist nun mal so, dass innerhalb der orthodoxen Welt durchaus noch einige Spannungen vorhanden sind, wenn wir zum Beispiel an die Ukraine denken. Dort gibt es mehrere orthodoxe Kirchen. Jede beansprucht für sich, die richtige, die wahre orthodoxe Kirche zu sein. Da gibt es also noch einiges zu tun für die orthodoxen Kirchen selbst. Immer mit dem letzten Ziel, das Evangelium zu verkünden und auch für die christlichen Werte einzutreten. Und da sagt die orthodoxe Kirche dann weiterhin, der Einsatz für die christlichen Werte, für die Verteidigung der christlichen Werte in der westlichen Welt, das können wir Orthodoxen gar nicht alleine. Dazu ist die Herausforderung viel zu groß. Gerade in diesem Bereich möchten und müssen wir zusammenarbeiten, insbesondere auch mit der katholischen Kirche, weil wir gerade in der christlichen Soziallehre sehr, sehr eng beieinander liegen, sozusagen Konsens haben.
Ja, ist ja interessant, was Sie sagen über die christlichen Werte. Denn genau in diese Kerbe hat ja Bischof Hilarion Alfeyev mal geschlagen. Er ist Repräsentant der russisch-orthodoxen Kirche bei den europäischen Institutionen in Brüssel. Er hat immer wieder betont, das sei die wichtigste Aufgabe aller Kirchen gemeinsam. Und vor dem Hintergrund wird vielleicht auch klar, warum die Einheit der orthodoxen Kirchen auch für die katholische Kirche von größtem Interesse ist. Und interessant in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch, dass ja jetzt aus Anlass der Papstreise nach Afrika, wo das Thema AIDS wieder hochgekocht ist, der neue Patriarch Kyrill, Papst Benedikt, in dieser AIDS-Debatte ostentativ zur Seite gesprungen ist und gesagt hat, Kondome als Mittel gegen die Ausbreitung von AIDS, das ist Unsinn. Also doch sehr, sehr bemerkenswert, wie ich finde. Ist das der Dialog auf dieser Ebene, das Suchen nach Gemeinsamkeiten, der Weg der Zukunft in der Ökumene?
Also wir alle beobachten ja schon seit Jahren, dass die christlichen Werte es schwer haben in der westlichen Welt. Der Lebensstil der Mehrheit der Bevölkerung widerspricht eigentlich den christlichen Werten. Wenn wir die christlichen Werte in Europa, in der westlichen Welt verteidigen wollen und fördern wollen, dann müssen wir christlichen Kirchen zusammenarbeiten. Und wie ich vorhin schon sagte, im Bereich der christlichen Soziallehre gibt es eigentlich keine Unterschiede zwischen der Lehre der katholischen Kirche und der Lehre der russisch-orthodoxen Kirche. Deswegen ist eine Zusammenarbeit, eine Art Allianz, die ja auch schon vorgeschlagen worden ist, hier sinnvoll und unbedingt nötig.
Also es gibt eigentlich unendlich viele Anknüpfungspunkte, die man nutzen könnte. Werden diese denn auch genutzt? Gibt es Initiativen, Bemühungen auf unterer Ebene, in Anführungsstrichen, von ganz einfachen Gläubigen, die sich daran machen, Ökumene quasi von der Basis zu betreiben?
Es gibt, wie ich also geschildert habe, viele Bemühungen auf höchster Ebene. Es gibt aber auch ganz interessante Ansätze ganz unten an der Kirchenbasis. Und da weiß ich von einem sehr schönen Beispiel hier bei uns aus Deutschland, wo junge Leute, Studenten, zum Teil noch Schüler, sich um eine Verständigung zwischen Katholiken und Orthodoxen bemühen. Es ist im Internet eine Gesprächsgruppe entstanden, auf der Studentenplattform StudiVZ, die manche vielleicht kennen mag. Dort sind junge Katholiken und junge Orthodoxe miteinander ins Gespräch gekommen. Und sie wollen herausfinden, welche Gemeinsamkeiten es in ihrem Glauben gibt, aber auch welche Unterschiede es gibt, in ihrer Glaubenspraxis, aber auch in ihrem Glaubenswissen. Und sie tauschen sich aus, sie diskutieren miteinander in einer guten Atmosphäre. Und die Katholiken haben dabei festgestellt, diese jungen Katholiken haben dabei festgestellt, dass es sich bei der Orthodoxie eigentlich um eine große und faszinierende Tradition handelt, so schreiben sie an einer Stelle auf ihrer Internetseite, eine faszinierende Tradition, mit der es sich lohnt, sich einmal auseinanderzusetzen. Und daraus sind ganz rege Diskussionen entstanden und mehr orthodoxe Christen sind dazugestoßen aus ganz unterschiedlichen orthodoxen Kirchen. Und das Ganze läuft unter dem Titel Katholisch-Orthodoxe Freundschaft, gegründet im Februar 2007. Und schon nach einem halben Jahr haben mehr als 800 Leute dort mitgemacht. Junge Leute, Schüler und Studenten. Und das zeigt uns eben, der ökumenische Dialog ist nicht nur etwas Theoretisches, sondern er ist interessant. Man kann viel mehr über seinen eigenen Glauben lernen, wenn man sich mit dem Glauben der anderen, aber sehr eng verwandten Kirchen beschäftigt. Wer mehr über dieses hochinteressante Projekt der katholisch-orthodoxen Freundschaft wissen möchte, der kann im Internet nachschauen unter www.katholisch-orthodoxe-freundschaft.de. Es lohnt sich.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit dem Orthodoxie-Experten Berthold Pelster vom Hilfswerk Kirche in Not über die Versöhnungsbemühungen zwischen katholischer und orthodoxer Kirche. Herr Pelster hat eine Schrift verfasst mit dem Titel »Die Liebe wiederherstellen, Wiederentdeckung der orthodoxen Kirchen als Schwesterkirchen« und diese Schrift können Sie unentgeltlich bei Kirche in Not bestellen. Anruf genügt unter 089 für München. Und Achtung, neue Telefonnummer 6424 dreimal die 8 und die 0. 6424 888 und die 0. Über Russland gibt es außerdem eine ganze Reihe von Kirche in Not produzierten Filmen, die Sie ebenfalls bestellen und teilweise auch schon im Internet anschauen können. Schauen Sie mal rein unter www.kirche-in-not.de. Nächste Woche geht es bei uns um die Gewalt gegen Christen in Indien und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten und dabei sind. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.